für die Zeiten vor und nach Corona dann wieder zählt. Überall, wo sich die Stars von der Film- und von der Musikbranche und Sportidol treffen, dort sind auch die Fans und die Fotografen und die Reporter nicht weit. Und alle versuchen, möglichst das beste Foto, möglichst den besten Platz zu ergattern, möglichst näher zum roten Teppich zu kommen. Glücklich, wer da einen Platz erhaschte. Wir müssen gar nicht so weit gehen. Es war mal ein Open Forum, das eine ganz illustre Runde war. Der Gordon Brown, Finanzminister, später Premierminister von Großbritannien, der Ehud Barak, dann Verteidigungsminister von Israel, und der Jean-Claude Trichet, dann Präsident der Zentralbank der Europäischen. Und die es gelesen haben und es gecheckt haben, wer kommt, die sind ja früher gegangen und sich ein Zettel holen. Eine Stunde bevor es angefangen hat, das habe ich noch nie gesehen, in Open Forum, hat es Schlangen gegeben und es waren viel mehr Leute gewesen, als es Platz hat. Stars, Prominente. Szenenwechsel. Stellen wir uns vor, wir gehören zu den Jüngern dort in Jerusalem. Und stellen wir uns vor, was die Erscheinung von Jesus am Auferstandenen uns bedeuten würde. Was das mit uns machen würde. Wenn wir dort drin wären, da kommt Christus plötzlich durch die verschlossene Tür, tritt mitten ins Zimmer und grüßt die vor Angst gelähmten Jünger mit einem Friede sei mit euch. Die Jünger haben sich nach Karfreitag, heute würde man sagen, traumatisiert, verschanzt, zurückgezogen, eingesperrt. Und wenn du im Orient dann eingespliessen wolltest, hast du nicht einfach den Schlüssel drehen. Da hast du mit Brettern und mit ziemlich Aufwand müssen schauen, dass niemand in das Haus kam. Und der Aufwand, den sie betrieben haben, zeigt, wie fest dass sie verunsichert waren. Angst. Über Angst wird heute auch geredet. Häufig sind Ängste nicht unbegründet. Wir kennen Angst vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten und ihre Folgen. Angst in Beziehungen. Je nachdem Angst vor Terroranschlägen, Angst vor Überfremdung, Angst vor Krankheit und. Keine Ahnung, was in dieser Angst-Hitparade zu oberst ist. Das ist vielleicht auch gut, wissen wir es gar nicht. Und kein Wunder, dass auch heute, Ostern 2021, Menschen von Angst absorbiert sind und dabei vergessen, was es heute zu feiern gibt und dass es heute etwas zu feiern gibt. Als wir heute gebeten haben, hat jemand gesagt, ja, eigentlich könnten wir heute eine Fete machen, es ist Ostern. Und das ist doch wahr, oder? Wir wollen uns nicht von unseren Ängsten lähmen und bestimmen. Sondern heute, in Corona, in dem, wo wir sind, in dem, wo uns vielleicht erschüttert, daran denken, was dort geschehen ist und dass es Auswirkungen hat bis auf den heutigen Tag. Viele Menschen verstehen die Welt nicht mehr. Und was macht man, wenn man die Welt nicht mehr versteht? Wenn man sich bedroht fühlt, demonstrieren, Verschwörungstheorien teilen, Krawall, Fake News verbreiten, Amok laufen. All das geschieht vor unseren Augen und auf unseren Handys. Heute hat es auf 20 Minuten geheissen, dass die Eltern ihre Kinder zurückbehalten sollen, St. Gallen. Und das ist nicht irgendwo in einer Diktatur, in einem Land, wo man denkt, ja, das ist weit weg. Das ist vor unserer Haustür. Bei uns. Die Jünger suchen nach der Kreuzigung von Jesus ein Versteck, wo sie drinnen sicher sind oder sich sicher fühlen, nach dem erlebten Super-GAU für sie, aus ihrer Perspektive. Wenn sie 3 Jahre mit Jesus unterwegs, sie haben gehört, dass es darum geht, dass er sein Königreich bringt und er so etwas. Und alle Zwischentöne, die er auch hat gesagt, wir haben es gehört, die Textlesung haben sie dann noch nicht verstanden gehabt. Sie haben nicht können zwischen den Zielen lesen. Und sie haben so gedacht, wahrscheinlich, also wenn die finden, Jesus hat ja das Kreuz geschlagen, werden sie uns nicht verschonen, wenn sie uns verwünschen. Hast du dich schon mal zurückgezogen? Ist dir schon mal zu brenzlig geworden, wenn es um den Glauben ist gegangen? An dem ersten Tag dieser neuen Woche sehen wir keine Helden vor uns, sondern eine ängstliche, eingeschüchterte Truppe oder nur noch ein Grüppli von Verzagten, die mir das Leben bangt. Vergessen ist, dass sie Heilige miterlebt, dass sie im Namen von Jesus Dämonen austrieben und dass sie in verschiedene Dörfer sind gegangen und zu verschiedenen Menschen von dem Königreich von Gott, wo die Welt hineinbricht, von dem geredet haben und daran geglaubt haben. Kennen wir das ansatzweise? Wir sind voll überzeugt gewesen noch von etwas. Und wir denken, das nimmt uns niemand. Und dann geschieht etwas und plötzlich ist es sehr brüchig. Erodiert einiges, wo wir gedacht haben, trägt jetzt das nicht mehr? Vielleicht nicht gerade Panik, aber doch Resignation und eine geistliche Schwere breiten sich aus. Und sie sind gelähmt. Und die Frage ist, wie kommen sie wieder in die Gänge? Was muss geschehen, dass die Gleichen, es braucht sogar ein paar Wochen, lesen wir dann weiter, plötzlich in Jerusalem wieder herstehen und nachher sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und wieder von dem Jesus reden, erzählen und plötzlich ohne Angst. Auch das gehört dazu. Aber offenbar gibt es das eine nicht ohne das andere. Das eine muss das andere nicht ausschließen. Hören wir noch mal ein paar Verse vom Kapitel 20, vom Johannes-Evangelium nochmal. Und die Frage ist nochmal, was braucht es, dass die Verzagten plötzlich doch zu Aposteln werden, plötzlich doch sich prophetisch brauchen, doch zu Evangelisten und viele von ihnen sogar zu Märtyrer werden? Wir haben es gehört, Textlesung. Am ersten Tag der Woche, Vers 1, Kapitel 20, kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Vers 6, da kam Simon Petrus in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen. Und ihr merkt das Verb schon wieder, das wieder kommt. Vers 8, da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, das war wahrscheinlich Johannes, der das schrieb, und sah und glaubte. Die Maria blieb draußen vor dem Grab und grännet, heisst es. Als sie nun weinte, Vers 11, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel. Und schließlich sieht sie Jesus und der redet sie an. Und erst, wenn er sie mit Namen anspricht, da fällt sie wie Schuppen von den Augen. Also bei den Jüngern bewirkt das Sehen neue Glauben. Nochmal Vers 8, da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Und Maria wird nach dieser persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen zu der ersten Evangelistin im Neuen Bund und bringt die frohe Botschaft weiter. Vers 18, Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Da geht es weiter. Und noch trauen die zurückbildenden Jünger dieser Sache nicht so recht. Eben, sie sind dort drinnen, verschlossen zu. Sie sind vom traumatischen Erleben in Gethsemane ihrem Versagen auf der ganzen Linie. Ich meine, ein paar haben gesagt, und wenn das und das passiert, ich werde dich nicht verlassen. Das ist noch nicht so lange her, oder? Und dann heisst es sogar Fritti, und seine Freunde standen abseits. Kennen war unter dem Kreuz dort, der gesagt hat, wenn es so weit ist, dann stehe ich dort. Also sie sind wahrscheinlich überwältigt von ihrem Versagen. Dem unbegreiflichen Geschehen am Karfreitag, sie sind immer noch überwältigt. Jedenfalls hat sich die depressive Stimmung noch nicht wirklich verändert, als die drei zurückkommen und erzählt haben, was da geschehen ist, was sie gesehen haben. Die anderen haben es noch nicht gesehen. Kennen wir vielleicht auch, dass wir sagen, ich will es sehen. Später sagte Jesus am Thomas, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Aber das wäre wie die nächste Klasse. Aber häufig wollen wir es sehen. Und wenn wir es nicht sehen, dann braucht es viel. Der Schock sitzt noch tief. So schnell können die Jünger nicht von Trauer auf Freude umschalten, von Angst auf Zuversicht, vom Schweigen zum Jubeln. Und wenn wir da weiterlesen, merken wir, dass es sogar ein paar Wochen braucht, sagen Sie nochmal, bis sie wieder öffentlich auftreten und mutig Jesus als die Auferstandene verkünden und alles in Kauf nehmen, was es sie kosten könnte. Und sie werden erst später wieder, aber sie werden es, von Angsttriebnigen wieder zu geistgeleiteten Menschen. Eben Jünger und Nachfolgerinnen. Und bevor wir zu dieser wundersamen übernatürlichen Verwandlung kommen, zu dem Gesehen, das neue Glauben bewirkt, noch ein Wort zu ihrer Gefühlslage. Da, wir können es nicht einfach überlesen. Oder? Zu ihrem Erleben gehören Ängste und Enttäuschungen. Und ist es nicht einfach entlastend, dort, wo wir es manchmal hier oben haben oder wo wir denken, wie soll das weitergehen? Es gibt die Zeiten. Und er ist schon auferstanden und sie sind gängig noch dort in diesem dunklen Raum. Und vielleicht kommt nicht Sinn, was Jesus ein bisschen früher gesagt hat, Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst. Das muss ich nicht überraschen, wenn es uns mal trifft. Wenige Tage vor seiner Kreuzung hat er das gesagt. Und genau diese Angst sitzt jetzt extrem unbequem im Nacken. Und vielleicht denkst du jetzt, also müssen wir jetzt noch an der Ostern über Ängste reden? Eigentlich sind wir doch zusammengekommen, etwas zu feiern. Die Auferstehung von Jesus Christus. Und die einen haben heute sicher schon gejuchzt. Oder die einen haben... Amen! Mindestens Claudia. Oder die einen haben Ostern gelacht, vielleicht. Es gibt ja verschiedene Brüche, die verschiedene Kulturen. Keine Ahnung, wie dir Ostern begeht, daheim. Vielleicht noch anders, wenn die Kinder noch daheim waren, als dort, wo sie nicht mehr sind. Hat vielleicht auch noch einen Einfluss. Aber wisst ihr was? Das eine muss das andere nicht ausschließen. Es ist nicht ein Widerspruch. Im Gegenteil, der Sieg von Jesus über den Tod und über alles, was noch tötet, hat eine umso größere Bedeutung, je mehr wir auch die andere Seite der gleichen Münze wahrnehmen. Also die Angst, ich sage es nochmal, die Scham, die Enttäuschung und vielleicht auch die Wut über ihr Versagen. Ihrem irdischen Leben bis jetzt. Ihr persönliches Versagen in all dem. Ängstlichkeit lässt einem einsam werden. Enttäuschungen führen zu Rückzug. Menschen, die sie verletzt wurden, sagen sich, es ist immer gäbig, wenn man es so in der Mehrzahl formuliert. Statt, aber eben, wenn wir in den Spiegel schauen, manchmal gehören wir voll dazu. Menschen, die sie verletzt wurden, sagen sich, so etwas passiert mir nicht noch einmal. Und ich werde alles daran setzen, dass mich nichts und niemand mehr so verletzt, wie das das letzte Mal passiert ist. Und auf einer Seite, Menschen, ist es verständlich, und auf der anderen Seite ist es fatal. Ähnlich verhalten sich hier die Jünger nach Ostern. Ostern ist schon passiert, er ist schon auferstanden und trotzdem geht es so. Sie ziehen sich in die eigenen vier Wände zurück, sie schließen hinter sich ab, nicht nur aus Angst, sie sind täuscht und enttäuscht, irritiert, weil sie das Vorgehen von Gott immer noch nicht verstehen. Wäre es doch genau gleich gegangen. Geht es doch heute manchmal noch gleich. Wir sind überzeugt von etwas, wir lesen einen Vers, wir erleben etwas, einen Schritt im Glauben, wir haben etwas gewagt, es ist gelungen und das nächste Mal bricht es uns und fragt uns, ist es der gleiche Gott? Glaube ich noch gleich? Wo habe ich einen Fehler gemacht? Wo habe ich die falsche Ausfahrt genommen? Sie wollen niemandem begegnen in dem Moment, wo eine unangenehme Frage stellen können. Berechtigterweise vielleicht. Wo seid ihr, wo Jesus am Kreuz war? Er hat euren Freund allein gelassen in dem Moment, wo er noch am meisten gebraucht hat. Ab am Sonntag hatte es noch andere, die Hosianna geschrien haben. Aber dann, wo er euch hat gebraucht, sie ziehen es vor, unter sich zu bleiben, sich abzukapseln, neue Herausforderungen aus dem Weg zu gehen. Aber die Anklage vom eigenen Gewissen, könnte sagen, Gott sei Dank, ist nicht so schnell zum Schweigen zu bringen. Ohne, dass man sich zurückzieht und die Tür hinter sich schließt. Ziehst du dich manchmal zurück, um anderen Menschen aus dem Weg zu gehen? Ich kenne das. Vielleicht, weil du mit dir selber haderisch, weil du über dein eigenes Versagen tief betroffen bist und am liebsten mit niemandem über deine Fragen und Verletzungen willst du reden. Vielleicht igelst du dich ein, weil deine Vorstellungen, wie etwas herauskommen sollte, absolut nichts mit der Realität zu tun haben in diesem Moment. Und du willst um keinen Preis riskieren, dass dir solches noch einmal passiert. Je mehr wir ähnlich aus persönlicher Erfahrung, aus eigenem Verhalten und entsprechenden Reaktionen kennen, desto mehr können wir den Jünger hier in diesem Punkt nachfühlen. Unser Ostertext aus dem Johannesevangelium redet davon, dass der Auferstandene Herr auch zu dir kommt, in deine verschlossene Kammer, wo du jetzt gerade vielleicht bist. Oder wenn du es nicht bist, Halleluja, Freude, ich will niemand mit einer depressiven Stimmung rausschicken. Aber vielleicht kennst du jemanden, vielleicht der Nachbar oder eine Freundin oder jemand in der eigenen Familie, wo es ihm so geht. Und dann darfst du heute österlicher Zeuge werden. Oder morgen oder nächste Woche, wenn du eine Begegnung hast. Aber wir können nur eine Begegnung haben, die gut wird, wenn wir selber nachfühlen können, was das in diesen Menschen im Moment auslöst. Kennen wir auch, oder? Und was ist das, was Jesus trotz dem Abhauen der Jünger zuerst sagt? Marianne hat es schon gelesen. Es gibt kein Tadel zuerst, es gibt kein ZS. Es gibt ein Shalom. Friede sei mit euch. Und das finde ich gewaltig. Wir haben einen Gott, der in den schlimmsten Niederlagen kommt und auf einmal sagt, Shalom. Und nicht, ich habe es doch gesagt, wie manchmal muss ich noch immer nicht mehr. Das sind die ersten Worte. Und mit ihnen sagt Jesus, du musst weder mit einem schlechten Gewissen davonlaufen, noch dich aus Scham verstecken. Ich sehe auch in dein Herz hinein. Und gerade darum wollte ich dir auch meinen Frieden schenken. Und weißt du was? Definitiv seit Karfreitag und Ostern ist dir deine Schuld vergeben. Und langsam, vielleicht ganz langsam, es heisst nicht wirklich, wie lang und wie das ist gegangen, fängt die Jünger an, das zu begreifen im wahrsten Sinn des Wortes. Und nach ihrer persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen, nachdem sie ihn gesehen haben, fangen sie einfach verstehen, unser Herr lebt und er trägt uns nicht nach, dass wir in der Stunde von seiner grössten Not, dass wir ihn dort verlassen haben. Sein österlicher Friedensgruß bedeutet, er hat uns vergeben. Neues ist möglich. Und da haben wir etwas, das da schon anklingt, das der Offenbarung wiederkommt. Siehe, ich mache alles neu. Das Shalom, das Jesus dann den Jüngern damit auch uns heute zuruft, bedeutet auch Heil und Segen und Sicherheit. In Zeiten, wo viel Unheil und Unsicherheit und alles andere als Segen um ist. Sein heutiger Shalom an dir beinhaltet die Möglichkeit, ganzheitlich heil zu werden. Dort, wo wir es nötig haben, dort, wo es notwendig ist. Der Shalom vom Auferstandenen hat eine ganz andere Qualität als einen weltlichen, menschlichen, vergänglichen, faulen, berechnenden Frieden, den wir vielleicht aus unserer Erfahrung kennen. In unserer Welt lernt man, dass man Frieden mit dem Feind schließt, wenn man unterlegen ist. Und der Frieden aufkündigt, wenn man sich stark genug fühlt, um den Gegner zu unterwerfen. Für die Welt ist Frieden häufig eine Atempause, wo man seine Wunden legt, neue Kräfte sammelt und dann gibt es Rache. Der Mark Twain hat es mal so formuliert. Man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat, aber man vergisst niemals, wo das Beil liegt. Der Frieden, den Jesus seinen Jüngern gibt, ist kein Scheinfrieden. Sie müssen nicht Angst haben, dass der aufgekündigt wird. Wenn er ihn jetzt vergibt, wenn er ihn jetzt sein Shalom zuspricht, dann gilt es wirklich. Und das ist das, was Ostern geschieht. Für uns alle. Der Frieden, den Jesus seinen Jüngern gibt, hat zu tun mit dem, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 14, 27. Von dieser Qualität ist der Frieden. Der Frieden von Gott, wo Jesus uns anbietet, bleibt uns erhalten, trotz ja, mit seinen Ängsten und Sorgen und Kämpfen von unserem alltäglichen Leben, das uns manchmal so zum Hals raushängt. Dass man nicht, wir wollen lieber von Sieg zu Sieg, ist doch klar. Wir freuen uns doch schon lange auf Pfingsten. Aber es gibt keine Pfingsten ohne Karfreitag und Ostern. Der Shalom von Jesus bringt unser Herz zur Ruhe. Das ist die Botschaft von Ostern. Oder eine von den Botschaften von Ostern. Vergessen wir nie, dass der Frieden seinen Preis hatte. Jesus tritt in den Kreis der Jünger, spricht zuerst die Worte, Friede sei mit euch, und dann zeigt er seine Hände und seine Seite, heisst Vers 20. Und die Jünger sehen das Mal von den Nägeln. Also der unermesslich hohe Preis hat Jesus an Karfreitag und Ostern ein für alle Mal beglichen. Der Preis, um uns loszukaufen und zu erlösen, ist so hoch gewesen, dass das Zeichen von seinem Leiden sogar am Leib vom Auferstandenen noch zu sehen war. Eigentlich erstaunlich. Es ist nicht mehr der gleiche Leib. Es ist ein Leib, das er durch die Mauern gehen konnte. Es ist der gleiche Leib, das er an der Auffahrt wird in den Himmel zurückfahren. Und trotzdem ist noch etwas zu sehen von dem, was vorher war. Berührt es das noch, dass Jesus diesen Preis gezahlt hat? Berührt es in der Teufel? Vielleicht das erste Mal richtig? Berührt es mich angemessen? Heute Morgen habe ich schnell ein bisschen Radio gehört. Natürlich war es nicht ein Live-Channel oder so, es war einfach DRS1 oder SRF1, oder wie man dem heute sagt. Und dann ist so ein Lied gekommen, und es heisst, ja, jetzt ist Ostern, da kommen die Nachrichten, und nach den Nachrichten hat es gesagt, und gesagt, und jetzt kann ich endlich, und ich dachte, das wäre jetzt, wenn die Person hat gesagt, und jetzt kann ich endlich mich freuen, dass Jesus verstanden ist, jetzt kann ich endlich, und nachher hat sie ihren Osterhass gebissen. Das ist das, was gesellschaftlich üblich ist. Das ist die kleinste Schnittmenge, oder? In einen Schokohass beissen zusammen. Berührt es noch, was an Ostern geschehen ist? Nichts gegen einen Osterhass. Jesus gibt sein Leben freiwillig, Johannes 10, 18, dass du und ich den Frieden, dass überhaupt das erkauft sich erleben können. Kleiner Exkurs. Es gibt in der Bibel sowohl als auch und es gibt entweder oder. Zum Beispiel, wenn es um Speisegesetze geht, da gibt es sowohl als auch. Und es gibt Leute, die essen das, die machen das und andere machen es nicht. Und beide sind Nachfolger von Jesus und der eine soll nicht aufeinander abschauen. Man soll sogar aus Schutz für den Schwachen vielleicht verzichten mal. Aber das ist nicht heilsnotwendig, sowohl als auch. Und dann gibt es entweder oder. Und wir merken schon, entweder oder, um was es auch immer geht, es ist nicht populär, es ist politisch nicht korrekt, aber es ist biblisch. Stellen wir es dem einen. Was an Graffiti und an Ostern geschieht, gehört zu den Entweder-Oders. Ja, der kostbare Schalom von Jesus gilt für alle Menschen. Aber er beinhaltet eine persönliche Entscheidung. Nämlich, will ich das Geschenk für mich annehmen, so wie es der eine mit hingerichtet am Kreuz in seinen letzten Sekunden noch tut? Oder lasse ich das Geschenk links liegen, wie es der andere tut? Ablehnen beinhaltet in dem Sinn jegliche Reaktion, die davon ausgeht, dass mein Heil nicht von Karfreitag und Ostern, von biblischem Karfreitag und Ostern abhängig ist. Dass es einen anderen Weg zu Gott gibt, ja, viele andere Wege. Dass Christus nicht hat müssen leiden und sterben, schon gar nicht wegen mir. Die Ansicht, dass letztlich sowieso alle Menschen zu Gott kommen, geht über die Schrift hinaus. Und sie zieht sich wie ein schwarzer Faden von liberaler Theologie bis in die Musik. Wir sind alle Kinder Gottes und wir werden sie immer sein. Wir kommen alle in den Himmel. Das hat man schon in den 50er Jahren gesungen. Was für ein Irrtum. Können wir umgehen mit so einem Entweder-Oder? Und wie reagieren wir, wenn Leute mit dem Entweder-Oder Mühe haben? Weil ja, es gibt ja keine Wahrheiten mehr. Es gibt ja nicht mehr Absolutes heute. Der Dietrich Bonhoeffer hat davon geredet, dass es keine billige Gnade gibt. Und Jesus selber sagt, dem fragenden Nikodemus, alles Johannes heute, Kapitel 3, Vers 16 bis 18, kennen wir den ersten. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Die Menschen, für alle gilt das. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Und jetzt kommt es entweder oder. Nächster Satz, Jesus sagt es. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen, denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. So beträgt es die Hoffnung für alle. Der C.S. Lewis hat es eigentlich so auf den Punkt gebracht. Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sie sich erwählt, sagte C.S. Lewis in diesem Zusammenhang. Zurück zu der Begegnung der verzagten Jünger mit den Auferstandenen. Der Auferstehungsleib von Jesus ist von einer anderen Beschaffenheit, wie es schon gesagt, als der irdische. Er ist zwar noch mit ihnen nachher, dort am See, wo sie ihn dann nochmal wieder erkennen. Und dann sagt er, er bringt Fische mit und er ist dort mit ihnen. Das geht. Oder? Aber sagt er Maria zum Beispiel, läng mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren. Es ist irgendetwas anderes. Was das Leben von Jesus in besonderer Weise ausmacht, ist seine Hingabe bis zum Tod, haben wir gesagt, am Kreuz. Haben Lieder gehört, haben betet in ihre Richtung. Der Charakter, der Wesenszug von Jesus, bleibt mit seinem Mal von den Nägeln offenbar und nach seinem Auferstehung sichtbar. Frage an uns, an was werden Menschen uns in der Ewigkeit wieder erkennen? Gibt es vielleicht etwas, einen Charakterzug von uns, schon wo wir verwandelt sind, wo eine Qualität ist von uns? Ich kann mir vorstellen, dass wir etwas von dem, was uns ausmacht hier in dieser Welt, dass sein Licht und sein Salz, dass etwas von dem wird bleiben. Das steht so nicht in der Bibel, einfach an unserem Auferstehungsleib. Nachdem die Jünger seine durchbohrten Hände und seine Seite haben gesehen, wissen sie, es ist kein Geist, es ist kein Gespenst. Vers 20, da wurden die Jünger mit Freude erfüllt, als sie den Herrn sahen. Der Luther sagt, da wurden die Jünger froh. Eben, können sie wieder eine Fete feiern, dass sie den Herrn sahen. Und anstelle von Angst und Enttäuschung lassen sich die Jünger neu mit Frieden und Freude erfüllen. Wo Jesus in unser Leben tritt, gleich wo wir im Moment sind und gleich wie harzig dass es im Moment mag sein, gibt es Luft für Neues. Kommt ein neues Licht hinein. Dort ist der Turnaround. Und Jesus hat noch mehr zu schenken. Das nächste Geschenk, das er seinen Jüngern in dieser Begegnung macht, ist der Heilige Geist. Vers 21. Empfangt den Heiligen Geist. Das haben wir nicht mehr gehört, keine Lesung. Aber es geht gerade weiter dort noch. Und was jetzt geschieht, ist schon ein Vorgeschmack auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die ein paar Wochen nachher in einem grösseren Rahmen an Pfingsten geschieht, wo wir uns alle schon darauf freuen, wo wir uns sollen darauf freuen. Und was so cool ist, dass es nicht nur dann gegolten hat, wie das vor Ostern, sondern dass wir jeden Tag Pfingsten haben. Wir dürfen uns immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen und ermutigen. Der Heilige Geist ist Tröster und Beistand, so hat Jesus beschrieben, in seinen Abschiedsreden. Und jetzt der Punkt. Jesus verbindet die Gabe vom Heiligen Geist mit einer Sendung. Und das mag für unsere Generation danach schon vielleicht auch wieder eine Herausforderung sein. Wir Konsumenten. Es ist doch cool, wenn der Heilige Geist kommt. Ich meine, stell mir vor, Jesus wäre heute hier hoch die Sand, gibt uns den Heiligen Geist. Dann würde man sagen, es reicht für heute, oder? Aber es geht weiter. Und dann im nächsten Satz, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und sie sind immer noch paralysiert gewesen dort. Aber Jesus sieht schon weiter und er weiß schon, was der Heilige Geist wird bewirken. Also Gab und Aufgabe gehören für Gott immer zusammen. Jesus schenkt den Jüngern zuerst Vergebung, Frieden und dann sie Heilige Geist. Und anschließend sendet er sie in die Welt oder in die Schule. Oder ein Arbeitsplatz, oder wo wir auch wieder werden sein, nächste Woche. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Möge das nicht nur ein Gottesdienst sein, wo wir am Schluss sagen, jetzt haben wir wieder ein bisschen schnaufen, sondern möge sie es morgen und am Dienstag und am Mittwoch am Morgen immer noch berühren und betreffen und in Gang bringen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Jünger sollen den Auftrag vom Herrn weiterführen. Sie sollen Menschen die gute Nachricht bringen, dass Gott sie liebt und dass sie Jesus vergibt. Keiner muss sich mehr aus Angst und aus Scham verstecken. Wir sind alle eingeladen, zurückzukommen zu Gott und ein Fest zu feiern von Versöhnung und von der Kindschaft. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, immer noch. Und so werden an Ostern aus einer kleinen Gruppe von traumatisierten, ängstlichen, schwachen Menschen, die sich gerade erst noch vor ihren Finden verborgen gehalten haben und eingeschlossen haben, Apostel, also Gesandte von Jesus in die Welt. Evangelisten, Überbringer von einer frohen Botschaft. Propheten, von Gott berufene. Und Lehrer, Menschen, die etwas zu sagen haben. Und die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus ist der Anfang von dieser Verwandlung. Sie werden dadurch zu mutigen Zeugen. Und das Ergebnis, kommen wir auf die Zielgerade für heute, lässt sich sehen. 30 Jahre später gibt es im gesamten Mittelmeerraum Gemeinden von Menschen, die an Jesus, an den Verstandigen glauben. Und die ihr Leben riskieren im römischen Imperium dann. Wo ein anderer Kaiserkult und Götterglaube gilt, als das Evangelium da, das verkündet wird. Und es bleibt nicht nur im Mittelmeerraum, weil sich Menschen brauchen und sich senden, kommt es irgendwann bis ins Landwassertal. Ist das nicht genial? Also es hat immer wieder Leute jeder Generation gegeben, die das genommen haben, den Heiligen Geist, und die sich senden lassen und was ist weitergegangen. Wem werden wir vielleicht einst im Himmel begegnen, der auf uns zukommt und sagt, weißt du was, wegen dir, weil du das hast gesagt, weil du so hast gelebt, weil es verhaben hat, weil du mich dort ermutigt hast, habe ich mir Gedanken gemacht, habe ich angefangen Bibel zu lesen, habe ich Jesus gefunden. Das wäre das grösste Kompliment. Der Paulus schreibt später an Christen in Korinth, 1. Korinther 15, Vers 1, nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern. Sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, dass Christus für unsere Sünden starb, genau es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Er wurde, ab Vers 5, von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal. Vers 7, dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Und jetzt kommt noch der Link in die Zeit nach der Himmelfahrt von Christus, wo wir alle noch drin leben, zwischen Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Ab Vers 8, auch ich, schrieb der Paulus, habe ihn gesehen, den vor Damaskus. Anders als Maria denn, anders als die Jünger dort im Kämmerli. Und wie sehen wir? Wie sieht unsere Begegnung mit dem Auferstandenen auf? Haben wir offene Herzensaugen? Sind wir parat? Er begegnet noch heute Menschen auf allen Kontinenten. Auch in Davos. Wir glauben daran. Auch in Zell und auch, wo wir auch immer unterwegs sind. Wo immer. Er klopft auch heute noch an Herzenstüren. Es geht nicht in erster Linie darum, eine Bibelschule zu besuchen. Ich habe gar nichts dagegen. Ich finde, es besuchen viel zu wenig Leute in der Bibelschule. Es geht nicht darum, in erster Linie unseren Kopf mit Wissen über ihn zu füllen. Ich habe gar nichts dagegen. Das Land wird einmal voll sein von der Erkenntnis des Herrn, heisst es. Aber es geht heute sowohl bei uns Digitalisierten, also dann bei den verzagten Jüngern, in erster Linie darum, unser Herz zu erreichen. Wir formulieren es positiv. Und wo unser Herz erreicht ist, wo wir unser Herz und Augen erkennen, dort ist alles andere wunderbar, was noch kommt. Und umgekehrt ist es ein Kartenhaus, das früher oder später zusammenbricht. Neun ist der Paulus in seinem zweiten Brief an Korinther, Kapitel 4, Vers 6, Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Typisch Paulus, ein Satz, eine ganze Predigt. Gott hat uns in unseren Herzen erkennen lassen. Und ist es nicht so, dort, wo wir zurückschauen in unsere Biografie, solange wir mit Jesus wieder schon unterwegs sind, es gibt die Momente, wo wir irgendwie sagen, dort haben wir etwas gesehen, etwas erkennt in unserem Herz und das kann ich nicht mehr erhoben. Und weil das so ist, können ja heute noch durch Menschen, durch den Heiligen Geist, eine Begegnung haben mit Jesus und Auferstandenen. Darum ist es so wichtig, dass wir Gott immer wieder um ein reines, neues Herz bitten, um einen aufrichtigen Geist, Psalm 51. Weil die rein im Herzen sind, einmal Gott sehen werden. Wo wir darauf verständlich einlassen, unser Herz, unser Leben bietet uns seine Gemeinschaft an. Sein Frieden, sein Shalom. Und darum können du und ich, wie unsere Vorgänger, dann wieder froh werden, wieder klar sehen. Und als Folge davon neu glauben. Und zum Schluss noch eins, der C.S. Lewis. Ich glaube an Christus so, wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Bis jetzt könnte es so philosophisch sein, aber er kommt auch immer noch ein bisschen tiefer. Nicht nur, weil ich sie, die Sonne, sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Also freuen wir uns da, wenn wir eine Begegnung haben mit Jesus und sind uns bewusst, dass wir letztlich die Realität, wie sie wirklich ist, aus der Sicht von Gott nur sehen, wenn wir Jesus erkennen.